NDR Info. Themen des Tages.
So klang das bei vielen Landwirten in diesem Sommer.
Es war oft Regen gemeldet, aber wenn es soweit war, ist eigentlich nie welcher gekommen. Man tauscht sich aus mit Kollegen und jede freie Minute, die man hat, die man das Handy wieder raus und guckt, ob der gemeldete Regen wirklich kommt oder in der Menge kommt oder doch nicht mehr kommt.
Soweit Landwirt Gerd Ruhschulte, ja, Hitze und Dürre sorgen für eine magere Erntebilanz. Wir hören gleich die Details und fragen, wie sich Bauern auf weitere Hitzejahre besser vorbereiten können. Außerdem Thema ein neues Zentrum für Drohnensicherheit. Wie es um die deutsche Kompetenz steht in dieser Technik, berichtet gleich unser Reporter. Und wir schauen nach Israel. Nach den Forderungen des Polizeiministers, mehr Palästinenser in Gaza zu töten, übt nicht nur der Zentralrat der Juden in Deutschland scharfe Kritik. Wie es vor Ort diskutiert wird, dazu unser Korrespondent. Ich bin Birgit Langhammer. Schönen guten Abend. Schon wer nur einen kleinen Garten hat und versucht, ein paar Tomaten und Möhren anzubauen, hat in diesem Jahr gemerkt, wie schwierig es ist. Es war viel zu trocken, die Regentonnen leer, aber es war eben auch oft viel zu heiß. Da reagieren Gurken zum Beispiel auf Hitzestress und werden bitter. Und im Großen sah es leider nicht anders aus. Auch die Landwirtschaft hatte größte Probleme. Die Witterung mit Hitze und Trockenheit hat die Bauern bei der Getreideernte, aber auch bei Obst und Gemüse vor enorme Herausforderungen gestellt. Der Präsident des Deutschen Bauernverbandes Ruckwied hat heute die Erntebilanz 2026 vorgelegt. Zur Erntebilanz Eftimios Angeloudis aus Berlin.
Landwirte denken in Generationen, sagt man. Und sie blicken deshalb nicht nur auf die aktuelle Ernte, sondern auch darauf, was ihre Böden früher hergaben. 2014 zum Beispiel gab es bei Weizen und Gerste Rekorderträge. Dieses Jahr fällt die Bilanz dagegen besonders ernüchternd aus. Die Getreideernte ging im Vergleich zum Vorjahr um 7% zurück, sagt Bauernpräsident Joachim Ruckwied am Dienstag in Berlin.
Da sind wir weit davon entfernt. Wir haben seit Jahren rückläufige Erntemengen.
Heute liegt der durchschnittliche Weizenertrag laut Bauernverband bei rund 7% weniger als im Vorjahr. Besonders stark ist der Rückgang beim Raps. Hier liegen die Erträge 20% unter dem Vorjahr. Doch nicht nur schlechte Ernte setzt die Betriebe unter Druck. Auch die Erzeugerpreise für Getreide sind seit Jahren niedrig. Gleichzeitig sind die Kosten für Diesel, Dünger und Pflanzenschutz deutlich gestiegen. Für viele Betriebe wird es deshalb schwieriger, die nächste Ernte zu finanzieren.
Wir leiden seit 3 Jahren, insbesondere bei Getreide, unter unterdurchschnittlichen Erzeugungspreisen.
Der Bauernverband fordert deshalb schnelle staatliche Hilfen, unter anderem eine Aufstockung der Düngemittelhilfe, eine Senkung der Dieselsteuer und eine frühere Auszahlung der Direktzahlungen. Tue die Bundesregierung das nicht, so Ruckwied, sei das eine Gefahr für die Versorgungssicherheit.
Die Politik muss jetzt liefern. Sie muss dies tun, um die Versorgungssicherheit auf Basis der heimischen Produktion auch zukünftig gewährleisten zu können, weil Versorgungssicherheit ist so wichtig wie Verteidigungsfähigkeit.
Was aber tun, wenn die sinkenden Erträge vor allem auf das Klima zurückzuführen sind? Trockenheit und Hitze setzen den Kulturen zu, vor allem im Süden Deutschlands. Die Betriebe reagieren bereits mit anderen Anbauverfahren, neuen Kulturen und einer veränderten Fruchtfolge, sagt Joachim Ruckwied.
Wir unternehmen seit 15, 20 Jahren viele Anstrengungen, um Emissionen zu reduzieren, um CO2 in den Böden zu speichern, um wassersparender zu wirtschaften.
Dennoch muss sich die Landwirtschaft besser an den Klimawandel anpassen und gleichzeitig die Existenz der Betriebe sichern. Denn Landwirte denken in Generationen und damit auch daran, welche Ernten auf ihren Böden in Zukunft noch möglich sein werden.
Soweit die Erntebilanz des Deutschen Bauernverbandes. Und die Auswirkungen der Trockenheit und Hitze vertiefen wir im Gespräch nochmal mit Dr. Holger Hennies. Er ist der Präsident vom Landvolk Niedersachsen. Ich habe ihn kurz vor der Sendung angerufen. Bundesweit, haben wir ja gehört, fallen die Ernteerträge zum Teil dramatisch schlecht aus, bis zu Totalausfällen. Was bedeutet das für die betroffenen Landwirte konkret?
Also wir sehen das jetzt aktuell gerade bei den Futtermitteln, die jetzt über Sommer angebaut werden, wie zum Beispiel Mais oder der aktuelle Grünlandschnitt. Und da erntet man dann teilweise fast gar nichts oder kein sinnvoll für Klima verwendbares Futter. Das ist damit gemeint. Also wir haben bei bestimmten Produkten oder auch bei Obst und Gemüse wirklich Totalausfälle, weil die einfach unter dem Hitzestress nicht klarkamen oder dort, wo nicht bewässert werden konnte, eben völlig zusammengeschmolzen sind.
Und lassen Sie uns noch mal konkreter auf den Norden schauen. Auf Ihrer Website schreiben Sie, wir sind in Niedersachsen mit einem blauen Auge davon gekommen. Inwiefern?
Der aus Ostniedersachsen, aus der der Getreideanbauregion. Das ist, was die Mengenerträge angeht. Die sind gar nicht so dramatisch gesunken, was die liegen da so zwischen 5 und 10%. Beim Raps sind es dann doch eher 20 bis 30% in manchen Regionen runtergegangen. Die Qualitäten sind nur eben auch sehr mäßig, weil sie eben dem Getreide noch so um 2, 3 Wochen zur Abreife fehlten. Und das macht preislich dann doch schon was aus. Und das Fatale ist halt, dass es das für viele Ackerbauern das dritte schlechte Jahr in Folge. Die haben natürlich jetzt ein massives Problem. Und es ist eben nicht nur die Erntesituation, die Hitze, sondern es kommt ja der niedrige Weltmarktpreis dazu. Plus in Deutschland ein völlig überzogenes Auflagenniveau. Die Kosten sind auch nochmal gestiegen durch den Krieg in Nahost. Also da kommen 3, 4 Sachen zusammen. Und in der Summe ist es unerträglich.
Das war meine Frage, wenn Sie gerade über Preise sprechen. Kann man also dieses Jahr betriebswirtschaftlich abfedern, wenn Sie jetzt ja gerade noch ergänzt haben, es ist nicht das erste Jahr?
Nein, also viele Betriebe können das aktuell nicht mehr. Also die sind jetzt dringend auf langfristige Krisendarlehen angewiesen, damit sie aus dieser Niedrigpreisphase wieder rauskommen, weil sie jetzt zum Beispiel im September dann ihre Pachten bezahlen müssen, das neue Saatgut kaufen müssen, Dünger kaufen müssen schon fürs nächste Jahr. Da sind viele Betriebe, die jetzt tatsächlich in die Bedulle kommen, da sind die Reserven auch aufgezehrt. Anderen Bereichen, in der Tierhaltung ist es auch schwierig. Also wir haben wenig Bereiche, Geflügel ist so eine Ausnahme, wo es zurzeit ganz gut läuft. Die Kartoffeln erholen sich schneller als erwartet. Das liegt aber auch an diesen dramatischen Einbrüchen im Westen und Südwesten. Aber der Großteil der Ackerbauern und eben auch ein ganzes Teil der Tierhalter haben akute Existenzsorgen.
Und wenn wir noch bei den Landwirten bleiben, wie geht es da jetzt weiter? Sie haben Kredite angesprochen. Gibt es denn diese Notkredite oder muss man da auch politisch jetzt noch ins Handeln kommen?
Es gibt erste Angebote, die sind aber noch nicht so befriedigend. Die Liquiditätsdarlehen sind relativ kurzfristig und kompliziert. Die Betriebe müssen sich auch zurückzahlen können. Da muss nachgebessert werden. Da bräuchten wir auch einen Zuschuss des Bundes, um diese Zinslasten etwas zu rücken. Die Landwirtschaftliche Rentenbank macht sowas. Also das Instrument ist erprobt. Das hatten wir zum Beispiel 2013 und 2018 in solchen Extremjahren auch schon mal. Also das kann man einsetzen. Da fehlt so ein bisschen der Wille des Bundes, das auch noch zu unterstützen, sodass auch die Zinslasten und die Kapitaldienstlasten dann auch erträglich sind, dass die Betriebe das auch wieder zurückzahlen können. Und dann brauchen wir auf der anderen Seite nicht nur Geld, wir brauchen auch eine massive Entlastung bei den Kosten. Das sind einmal die Düngekosten, das sind die Energiekosten, aber es sind auch die hausgemachten Kosten, was gerade im Bereich der Tierhaltung die Festkosten, die Stallbaukosten sind. Da sind wir einfach viel zu teuer geworden in Deutschland.
Jetzt tun wir auch immer ein bisschen so, als wäre das getrennt. Landwirtschaft auf der einen Seite, Verbraucher auf der anderen Seite. Aber da müssen wir die Brücke schon gehen. Wie werden Verbraucher das jetzt auch merken?
Also akut werden sie es hauptsächlich bei Obst und Gemüse als erstes merken. Kartoffelpreise werden nach dem Niedrigpreisjahr letztes Jahr vielleicht auch etwas anziehen, weil Getreide, da drückt zurzeit noch der Überschuss der letzten Weltmarktjahre rein. Da ist noch nichts zu spüren. Das kann sich aber zum Herbst so ändern, obwohl der Getreidepreis am Brötchen irgendwas zwischen 0,5 und 1 Cent ausmacht. Das würde der Verbraucher normalerweise nicht merken. Der Handel nimmt es aber ganz gerne auch als Argument, die Preise zu erhöhen.
Jetzt ist das ja die Produktion von diesem Jahr, wenn wir schon mal den Blick vorauswerfen. Das heißt ja, solche Sommer werden uns jetzt öfter ereilen. Also wie kann man sich aufstellen? Wie sähe denn Hitzeschutz aus für Pflanzen, Getreide, Kartoffeln und Obst? Geht es überhaupt?
Also die Betriebe versuchen jedes Jahr sich besser anzupassen. Das sind teilweise eben, dass man neuere Sorten nimmt, die häufig hitzestabiler sind. Also auch die Züchtung arbeitet damit, aber die braucht natürlich auch die Wintergerste zum Beispiel. Hat diese in der Getreideernte gut abgeschnitten, weil sie als erstes geerntet wird. Die hatte den Ertrag schon fertig, als die Hitzewelle kam. Also der Trend geht weiterhin zu den Kulturen, die etwas unempfindlicher sind. Man muss sie dann aber auch verkaufen können. Für eine Wintergerste brauchen wir eine Tierhaltung, die das auch als Futter haben will. Also das ist, man kann nicht alles durch alles ersetzen. Weizen als Brotgetreide wird weiterhin wichtig bleiben. Da müssen wir auf die Sortenwahl gucken. Und was immer ein Thema ist, auch als Instrument des Risikomanagements, ist nicht nur der Ackerbau, sondern auch eine Bewässerung. Also ich komme aus Ostniedersachsen. Wir haben da Beregnung seit 75 Jahren in der Fläche. Und das ist auch ein Momentum, um zu sagen, die Ernte gerade von den wertvollen Kulturen, also Kartoffeln, Gemüse, auch abzusichern und dann auch in solchen Krisenjahren die Versorgung noch sicherzustellen. Und das brauchen wir weiterhin, dass wir da die Möglichkeit haben, mit besserer Technik, mit angepassten Bewirtschaftungsmethoden, da weiterhin auch im Laufe der Klimaveränderung Lebensmittel hier für Deutschland und Europa erzeugen zu können.
Zur Erntebilanz waren das Einschätzungen von Dr. Holger Hennies. Er ist Präsident des Landvolkes Niedersachsen. Wir haben ihn kurz bei einer wichtigen Sitzung gestört. Deswegen die Handyqualität, die bitte ich zu entschuldigen. Wir kommen zu einem zweiten Thema in den Themen des Tages, nämlich Drohnenangriffe auf die deutsche Infrastruktur hat uns auch beschäftigt in den letzten Wochen. Heute ist im kleinen Ort Kochstedt in Sachsen-Anhalt durch die Bundesregierung das Technologiezentrum für Drohnensicherheit eröffnet worden. Die Forscher dort arbeiten dann künftig sehr eng mit den Kollegen in Braunschweig zusammen. Da hören wir gleich eine Reportage. Wie jetzt aber genau für mehr Sicherheit gesorgt werden soll, das weiß Max Hensch.
Von einem Wettrüsten sprach Innenminister Dobrindt heute bei der Drohnenabwehr gegen die Angriffstechnik. Das Tempo dabei sei rasant. Alle paar Monate gebe es neue technische Fortschritte. Es gehe darum, die kritische Infrastruktur zu schützen. Teil der Lösung soll der ehemalige sowjetische Militärstützpunkt in Sachsen-Anhalt sein.
Kochstedt wird ein zentraler Baustein der Sicherheitsarchitektur, unsere Schlagkraft in der Drohnenabwehr. Wir verstärken sie heute deutlich.
Der Flughafen Kochstedt scheiterte nach der Wende mehrfach daran, mit Urlaubsflügen rentabel zu werden. Mittlerweile sind hier nur noch Privatflugzeuge unterwegs. Seit 2021 wird zudem vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt intensiv an Drohnen geforscht. Nun verschiebt sich der Fokus ein Stück weit von zivilen Drohnen für Transport, Aufklärung und Katastrophenschutz hin zum Militär. Abteilungsleiter für Drohnen beim DLR ist Johann Dauer.
Wir bieten hier eine Entwicklungsumgebung, wo Behörden mit Sicherheitsauftrag, Polizeien und Ähnliches ihre Bedarfe loswerden können. Und wir vernetzen das mit dem Know-how des DLR, das heißt mit den Laboren, die wir haben, mit der Forschung, die wir in den vergangenen Jahren durchgeführt haben, und verknüpfen das gleichzeitig mit Industrie und Startups, um dann diesen Bedarf möglichst schnell zu lösen und ein neues Produkt mit auf die Bahn zu bringen.
Mit dem Technologiezentrum Drohnenabwehr wird in Kochstedt nun Bestehendes ausgebaut. Die Zahl der DLR-Mitarbeiter soll von 40 auf 65 aufgestockt werden. Am Flughafen werden bereits jetzt Angriffe auf Flugzeuge oder auch auf ein Containerdorf simuliert. 10 Millionen Euro sollen unter anderem in neue Anlagen investiert werden. Nicht wenige sagen, Deutschland ist mit seinen Anstrengungen bei den Drohnen spät dran. Johann Dauer zum Stand der Technik.
Wir sind gut darin, den naiven Piloten zu vermeiden, der einfach nicht weiß, dass er in einer gewissen Umgebung fliegen darf. Da gibt es sehr leistungsfähige Systeme. Wenn man sich die verschiedenen Konfigurationen, die wir zum Beispiel auch in der Ukraine sehen, anschauen und sich vorstellen, dass die in Deutschland betrieben werden, das ist schon auch eine große Herausforderung, dann unter Friedensbedingungen solche Drohnen abzuwehren. Aber das sind wir auf einem guten Weg.
Grund für die Beschleunigung in Sachen Drohnenabwehr ist auch der gescheiterte Angriff auf ein ukrainisches Transportflugzeug am Flughafen Halle-Leipzig. Der Drohnenexperte blickt in die Zukunft.
Flughäfen werden ausgestattet werden müssen. Das heißt, wir kommen nicht drum rum, Systeme anzuschaffen. Das wird natürlich Geld kosten. Wir müssen jetzt halt sicherstellen, dass die Systeme, die wir einkaufen, auch entsprechend Innovationskraft im Hintergrund haben, damit sie nicht einmal so sind, wie wir sie jetzt kaufen und dann bleiben sie so, sondern sie müssen sich weiterentwickeln und die Entwicklung der Bedrohung mitmachen, und dann sind wir dem auch gewappnet.
Im vorigen Jahr liefen hier am Flughafen Kochstedt bereits an 200 Tagen Tests der Forscher, zum einen für zivile Drohnen und zum anderen auch für die Waffenindustrie. Das soll weiter ausgebaut werden.
Soweit also die Arbeit im neuen Zentrum für Drohnensicherheit in Sachsen-Anhalt. Die Mitarbeiter des DLR, also des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt, arbeiten aber nicht nur in Kochstedt. Auch der Standort in Braunschweig wird weiter genutzt. Unser Reporter Jan Fragel hat sich dort mal zeigen lassen, was die Forscherinnen und Forscher eigentlich alles ausprobieren und testen.
2 Drohnen starten in einem riesigen Käfig, 15 Meter hoch, erinnert an eine Vogelvoyere. Max vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Braunschweig, kurz DLR, hat an dem Versuchsaufbau mitgearbeitet. Aus Sicherheitsgründen sollen wir seinen Nachnamen nicht nennen.
Die Drohnen werden jetzt aufeinander zufliegen und werden sich gegenseitig ausweichen.
Es geht heute darum zu testen, ob und wie mehrere Drohnen, die gleichzeitig fliegen, sicher unterwegs sein können, ohne miteinander zu kollidieren, ganz autonom.
Jetzt sieht man es, die Drohnen haben die Höhe geändert und sind lateral ausgewichen. Das Ganze, wie gesagt, ist nicht manuell, sondern hat das System alles automatisiert gemacht.
Das ist ein Forschungsbereich des neuen Technologiezentrums Drohnensicherheit, angesiedelt beim DLR in Braunschweig und beim DLR in Kochstedt bei Magdeburg. Diese Forschungsergebnisse sollen zum Beispiel bei zivilen Notfällen oder Naturkatastrophen helfen, sagt Forscher Max.
Wenn wir mehrere Drohnen im Verbund losschicken möchten, um uns Aufgaben zu erledigen, beispielsweise Einsatzkräfte möchten ein Gebiet abscannen und sich dort autonom Informationen einsammeln, dann müssen wir sicherstellen, dass die Drohnen nicht kollidieren und damit kein Risiko darstellen, einmal für Menschen auf dem Boden. Aber wir wollen natürlich auch sowieso die Drohnen sicher wieder zurückbekommen.
Es geht aber auch darum, Angriffe auf Infrastruktur abzuwenden. Darum werden im Technologiezentrum Drohnensicherheit auch Abwehrmaßnahmen entwickelt und getestet. Die letzten Ereignisse mit Drohnen auf Flughäfen hätten noch einmal vor Augen geführt, wie wichtig das sei. Forscher Gordon, dessen Nachnamen wir ebenfalls nicht nennen sollen, sagte dazu:
Dieser Drohnenkäfig, der ermöglicht uns Betriebe von Drohnen, die uns alleine sonst in der Genehmigung ein ganzes Jahr kosten würden, sodass wir halt schnell buchstäblich bis hin zum Studenten runter können bei uns Drohnentechnologien entwickeln, auf den Rechner bringen, testen im Labor und dann schnell hier im Käfig einfach gefahrlos Probe fliegen.
In Braunschweig sollen neue Drohnentechniken erforscht und getestet werden, quasi im Labor. In Kochstedt dann folgen auf einem geschützten Flughafen weitere Tests in einem größeren Maßstab.
Soweit Eindrücke aus Braunschweig von Jan Fragel. Und zum Schluss kommen wir noch zum deutsch-israelischen Verhältnis. Da gibt es eine neue Herausforderung, denn der israelische Polizeiminister Ben-Gvir hat aufgerufen, mehr Menschen in Gaza zu töten. Er sprach von 30 bis 40 pro Nacht und ausdrücklich nicht nur von Extremisten oder Hamas-Kämpfern. Und weiter warb er für einen Bevölkerungsaustausch in dem Küstenstreifen. Er will jüdische Einwanderer in die besetzten Gebiete holen. Das sorgt international nicht nur für Kritik, sondern es gibt jetzt auch Forderungen nach Sanktionen. Christina Nagel berichtet.
Für viele deutsche Außenpolitiker hat der israelische Polizeiminister Ben-Gvir nun auch die letzte Grenze überschritten. In einem Podcast hat er zu gezielten Tötungen von Palästinensern im Gazastreifen aufgerufen, jede Nacht 30 bis 40, weil es Menschen gebe, die es nicht verdient hätten zu leben. Menschenverachtend nennt der CDU-Außenpolitiker Jürgen Hart die Äußerung erschreckend und nicht mit dem Völkerrecht vereinbar.
Ich bin der Meinung, dass die israelische Regierung sich dringend von dieser Person distanzieren und trennen muss. Ansonsten bin ich der Meinung, dass die Europäische Union in jedem Fall eine Sanktionierung von Herrn Ben-Gvir vornehmen sollte.
Eine Forderung, die schon lange im Raum steht. Bisher aber scheiterten Versuche, die beiden rechtsextremen israelischen Minister Ben-Gvir und Smotrich mit EU-Sanktionen zu belegen, am Widerstand einzelner Länder, auch an Deutschland. Aus Sicht des außenpolitischen Sprechers der SPD-Fraktion Adis Achmetovic ist es an der Zeit, dass die Bundesregierung den Weg freimacht. Die jüngsten Äußerungen zeigten, wie tief Menschenhass, der Hass auf Palästinenserinnen und Palästinenser in der Ideologie der Minister verwurzelt sei.
Deshalb wiederholen wir unsere Forderung, wiederhole ich die Forderung, die Bundesregierung sollte die Sanktionierung beider Minister unterstützen.
Achmetovic, der inzwischen Rückendeckung von Vizekanzler Klingbeil bekommen hat, ist zuversichtlich, dass sich dieses Mal tatsächlich etwas bewegt. Und auch in der Union, vor allem bei der CSU, die Notwendigkeit zum Handeln gesehen wird. Dabei könnte eine Rolle spielen, dass sich der Zentralrat der Juden in Deutschland sehr klar positioniert hat. Präsident Josef Schuster sagte der katholischen Nachrichtenagentur, dass Ben-Gvirs menschenverachtende Aussagen diametral zu jüdischen Werten stünden. Es veranschauliche die Gefahr, die von rechtsradikalen Kräften ausgehe. CSU-Landesgruppenchef Alexander Hoffmann bleibt trotzdem vorerst vage, wenn es um mögliche Konsequenzen geht.
Man muss an diesen Entgleisungen deutliche Kritik üben und kann auch über Reaktionen diskutieren. Das besondere deutsch-israelische Verhältnis darf aber keinen Schaden nehmen.
Auch das Auswärtige Amt hält sich derzeit noch bedeckt, verweist darauf, dass die Bundesregierung schon bei verschiedenen Gelegenheiten unterstrichen habe, dass man Ben-Gvir kritisch sehe. Aus seinen Äußerungen spreche pure Menschenverachtung, betont der Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung, Lars Castellucci.
Netanyahu müsste diese Minister, die dieser Partei, der rechtsradikalen Partei, angehören, aus dem Kabinett schmeißen.
Er selbst habe große Sympathien für die Idee, den Minister mit Sanktionen zu belegen. Er verweist auf laufende Verhandlungen, zu denen sich die Bundesregierung öffentlich nicht äußere.
Aber die Äußerungen des Kollegen Hart zeigen ja die Richtung an.
Gemeint sind die Sanktionen gegen die Minister auf EU-Ebene, zum Beispiel Einreisesperren. Etwas, das auch die außenpolitische Sprecherin der Grünen, Deborah Düring, schon länger einfordert.
Es ist jetzt an der Zeit, dass die deutsche Bundesregierung die Sanktionierung der rechtsextremen Minister entschieden vorantreibt, statt immer weiter auf EU-Ebene zu blockieren.
Die Linke würde gern noch weitergehen. Individuelle Sanktionen hält die Sprecherin für internationale Beziehungen Lea Reisner für lächerlich. Ben-Gvir gehöre vor den Internationalen Strafgerichtshof. Und die Bundesregierung müsse endlich Waffenexporte stoppen, Palästina anerkennen und dafür sorgen, dass wichtige EU-Israel-Abkommen ausgesetzt würden.
Soweit einige Reaktionen im politischen Berlin zusammengefasst von Christina Nagel. Und jetzt live in Tel Aviv unser Kollege Jan-Christoph Kitzler. Wie werden denn die Forderungen und Pläne Ben-Gvirs eigentlich in Israel diskutiert? Ist das ein Tabubruch oder spricht er aus, was viele denken?
Ehrlich gesagt gab es hier kein besonders großes Echo. Das liegt daran, dass man solche harten und radikalen Töne von Ben-Gvir kennt und dass man hier auch darum weiß, dass ja Israel im Wahlkampf ist. Das heißt, Ende Oktober, am 27. wird das ein neues Parlament gewählt. Und es ist natürlich schon so, dass Ben-Gvir da auch seine eigene Klientel anspricht. Er hat hier in Israel eine Wählerschaft. Es ist ziemlich wahrscheinlich, wenn man den Umfragen folgt, dass er wieder in die Knesset, das israelische Parlament, kommt. Und die bedient er dann offenbar mit dieser Rhetorik. Das sind rechtsextreme Menschen, die diese Aussagen tatsächlich von ihm gut finden.
Und wenn er jetzt nicht nur von Hamas-Kämpfern spricht, sondern von Menschen, die seiner Ansicht nach nicht verdient haben, zu leben, dann haben Sie schon gesagt, kein großes Echo. Und dennoch, diese Entmenschlichung in Israel, wird sie also dann ignoriert?
Ehrlich gesagt ist diese Entmenschlichung hier im israelischen Mainstream angekommen. Nicht in so klaren Äußerungen, aber im Handeln und in der Zusprechung, wie man über Palästinenser denkt, auch im Gazastreifen. Da sieht man sie oft nicht mehr als Menschen. Es gibt hier Aussagen, ganz Gaza, das ist die Hamas. Und da wird auch dann gerechtfertigt, dass auch dann Zivilisten manchmal getötet werden, wenn es darum geht, Terroristen zu töten. Es gibt ja diese furchtbaren Kollateralschäden. Es ist so, dass Israel den Krieg im Gazastreifen weitergeführt hat und das auch mit der Zustimmung eines weiten Teils der Bevölkerung. Seit dem 10. Oktober letzten Jahres gilt ja eigentlich eine Waffenruhe, aber seitdem gibt es immer weitere Angriffe von israelischer Seite. Dabei sind etwa 1300 Menschen nach palästinensischen Angaben getötet worden, darunter auch viele Frauen und Kinder. Und das wird hier in einem Großteil der israelischen Gesellschaft doch mit Achselzucken hingenommen.
Wir haben es ja gerade auch schon gehört bei Christina Nagel, also es geht um das besondere Verhältnis zwischen Deutschland und Israel, aber Siedlergewalt war ja nun schon öfter auch ein Thema. Der ehemalige Kanzleramtssprecher Steffen Seibert, der bis Ende Juni als Botschafter in Israel tätig war, der hat in einem Interview mit der Zeit auch gerade betont, dass er die Gewalt jüdischer Siedler kritisiere und dass man das trennen sollte, also deutsche Staatsräson und Kritik. Wie sieht man das in Israel?
Naja, Ben-Gvir, der ist ja ein Vertreter der radikalen Siedler. Der ist auch immer wieder im Westjordanland unterwegs, wo diese Siedlergewalt jetzt taglich eigentlich an der Tagesordnung ist, wo es immer wieder jeden Tag Meldungen gibt, wie radikale Siedler dann über Dörfer herfallen, sich Land aneignen, Menschen vertreiben, Häuser zerstören, palästinensischen Besitz zerstören. Das ist hier sozusagen Alltag und Ben-Gvir kommt aus diesem Milieu. Auf der anderen Seite wurde Steffen Seibert, als er hier Botschafter war, immer wieder, wenn er das Thema aufgebracht hat, heftig kritisiert. Zum Beispiel auch von Gideon Saar. Das ist eigentlich ein Politiker, mit dem sich zum Beispiel auch der deutsche Außenminister trifft. Er ist der israelische Außenminister und er hat Steffen Seibert unterstellt in einem Tweet neulich eine Obsession mit Juden, die in so wörtlich Judäa und Samaria leben. Das sind die Begriffe, die von Siedlern verwendet werden oder eigentlich auch von vielen Israelis, um das Westjordanland zu beschreiben mit den biblischen Begriffen. Also viele Israelis teilen das, dass man im Westjordanland eben Anspruch auf Gebiete hat und die Gewalt, die dort einhergeht, damit, die finden zwar nicht viele gut, aber die nehmen viele hin, weil es eben Teil der Strategie ist, dort das Siedlerprojekt immer weiter auszuweiten. Und das wird von vielen Israelis geteilt.
Und welche Reaktionen rufen jetzt wiederum die deutschen Reaktionen hervor? Also was passiert auch, wenn Deutschland persönliche EU-Sanktionen gegen Ben-Gvir fordert?
Naja, erstmal sehen, ob das so kommt, ob das so gefordert wird. Bisher ist ja Deutschland wirklich das Land, was am ehesten auf der Bremse steht, wenn es darum geht, Sanktionen umzusetzen. Ben-Gvir, der ist ja zum Beispiel sanktioniert in Frankreich. Schon einzelne EU-Länder haben das gemacht. Auch in Spanien ist das der Fall. Deutschland stand da immer wieder auf der Bremse. Und das ist dann natürlich auch prägend für die Situation oder für die Reaktionen hier. Man weiß im Zweifelsfall, dass Deutschland sehr vorsichtig zurückhaltend ist, wenn es darum geht, selbst solche radikalen Aussagen zu verurteilen und Konsequenzen zu ziehen. Insofern wartet man hier erstmal ab, ob es dann wirklich so weit kommt, dass es dann Sanktionsforderungen aus Deutschland tatsächlich gibt. Ich finde es ein bisschen komisch, dass jetzt auch Politiker der Union, also Vertreter der Bundesregierung, am Ende nach Sanktionen rufen, nachdem sie diese jetzt über Wochen und Monate, eigentlich über Jahre verhindert haben. Ich glaube, es ist jetzt zum jetzigen Zeitpunkt auch keine besonders kluge Idee, jetzt Sanktionen durchzuführen, denn das würde Ben-Gvir vor der Wahl helfen, sich als Opfer zu stilisieren und seine Wählerschaft noch mehr zu mobilisieren.
Vielen Dank, das waren Einschätzungen live aus Tel Aviv von unserem Korrespondenten Jan-Christoph Kitzler. Und damit enden unsere heutigen Themen des Tages für Dienstag, den 18. August. Sie finden die aktuellen Ausgaben auch immer in Ihrer NDR-Info-App.